in dieser Folge.
Welche potenziellen Auswirkungen auf die Energiemärkte hat die Wahl in den USA? Könnte man auch nur von Erneuerbaren leben?
Das ist eine total spannende und wichtige Frage.
Wie kommt es, dass an den Börsen immer von Bullen und Bären kommt? Hallo und herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Mein Name ist Florian Oberländer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Besonders bei dieser Ausgabe, denn heute geht es um Ihre Fragen. Die haben wir kräftig gesammelt und werden diese nun unserem Chefanalysten Gregor Pett stellen. Hallo Gregor.
Hallo Florian.
Wir waren vorab sehr gespannt, was so an Fragen reinkommen würde.
Ganz, also ich besonders, ja.
Du musst sie ja schließlich auch beantworten.
Das ist ja schwierig jetzt, ne?
Aber, genau. Aber wir haben einige bekommen. Vorab wollte ich nochmal kurz mit dir über die Gastech in Houston sprechen. Da haben wir in der letzten Episode versprochen, dass wir da die Takeaways nachreichen. Du warst selber vor Ort, warst auch auf dem einen oder anderen Panel und hast natürlich dich auch mit vielen Leuten unterhalten. Was war denn so die Stimmung in Houston und was waren deine Takeaways?
Die Stimmung war sehr, also geschäftsmäßig, aber auch sehr realistisch. Also gerade was die Ziele für grüne Gase angeht, zum Beispiel Wasserstoff, Realität, das Motto, wird sehr viel investiert. Aber es ist auch klar, dass die Nachfrage zu den Preisen, die da aufgerufen werden, insbesondere für grüne Produkte, dass die Nachfrage noch nicht überall da ist. War so eines der Hauptthemen auf jeden Fall, ne?
Ja, wir haben in der letzten Episode auch über die ambitionierten Ziele von Hydrogen gesprochen. War das auch Thema?
Ja, natürlich. Ne? Also das, wie gesagt, wird sehr viel investiert. Also das Hydrogen Council hat eine Zahl von 75 Milliarden Dollar genannt, die jetzt da investiert werden. Es ist halt noch nicht so, dass zu den Preisen, dass dann eine große Nachfrage dann da ist. Die Nachfrage muss sich halt entwickeln. Da sind natürlich auch Regierungen gefragt. Ne? Da sind Subventionen teilweise erforderlich. Und bei der Situation der öffentlichen Kassen ist das halt nicht selbstverständlich. Ja? Und das ist eben jetzt die Situation, die gemanagt werden muss.
Okay, verstanden. Da bleiben wir auf jeden Fall auch am Ball.
Natürlich.
Ich glaube, ein wichtiger Meilenstein war die Vertragsunterzeichnung mit ConocoPhillips.
Jawohl.
Die konnten wir auch da in Houston verkünden. An Sie da draußen auf Uniper.energy gibt es diese Pressemitteilung auch nochmal schriftlich zum Nachlesen. Wunderbar. Kommen wir jetzt zu unseren Zuschauerfragen. Da sind einige eingetroffen. Wir können leider nicht alle beantworten. Haben thematisch einige zusammengefasst. Fangen wir mit der ersten an, die finde ich sehr, sehr gut ist, weil die sehr präsent ist, aber man manchmal nicht den Hintergrund weiß. Der Jonas möchte wissen, wie kommt es, dass an den Börsen immer von Bullen und Bären gesprochen wird?
Ehrlich gesagt gibt es da, glaube ich, ganz viele verschiedene Stories, zumindest viele verschiedene Stories, die ich gehört habe. Eine ist zum Beispiel, dass das irgendwie rein so von der Optik ist, ne? Dass so ein Bulle mit den Hörnern nach oben, eher nach oben zeigt, während ein Bär so eher so niedrig geduckt geht und mit der Tatze so nach unten haut. Das ist eine Story, die es gibt. Es gibt auch andere Stories, dass nahe von frühen Börsenplätzen, also es gibt schon mehrere hundert Jahre, gibt es dieses Bild schon mit den Bullen und den Bären, dass da irgendwie Kämpfe zwischen Bullen und Bären da ausgefochten wurden. Das ist gruselig, sich vorzustellen, aber ich glaube, das gab es wirklich. Also in England, in elisabethanischer Zeit zum Beispiel, das sind alles so Geschichten, wo das möglicherweise herkommt.
Ja, London, das habe ich auch gelesen. Sehr interessant.
Ja, man möchte sich's echt nicht vorstellen, ne? Sowas, das Bild da.
Auch sehr, sehr gut, wenn man so ein vollbeladenes Kohleschiff auf dem Rhein sieht. Wie viele Haushalte könnte man damit Strom versorgen?
Oh ja, also ganz so lange nicht mehr, weil in Deutschland gibt es ja so viele Kohlekraftwerke nicht mehr. Das waren ja immer weniger. Ja. Aber wenn es die noch gäbe, also ich denke mal, so ein Schiff, 2000 Tonnen ungefähr hat das. Und wenn man dann so einen durchschnittlichen Brennwert von so einer Kohle unterstellt, würde ich sagen, vielleicht 2000 Haushalte so für ein Jahr. Das wäre ungefähr die Größenordnung.
Okay. Ja, ich finde das auch mal ganz interessant, wenn wir dann einen niedrigen Pegel haben im Rhein, dass dann ab und zu diese Kohlelieferungen per Zug dann gemacht werden
müssen. Ja, auf jeden Fall.
Und das sich natürlich immer preislich dann auch auswirkt. Aber
genau. Oder die Schiffe sind halb beladen, damit sie nicht so tief gehen.
Ja. Das ist ja, genau. Super. Wiebke, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Kommen wir jetzt zu einer Kombifrage. Lobby möchte wissen, könnte man auch nur von Erneuerbaren leben, vorausgesetzt man könnte diese speichern? Zusammengefasst mit der anderen Frage, welche Herausforderungen gibt es bei der Integration erneuerbarer Energie in den bestehenden Energiemarkt?
Natürlich im Prinzip schon, ne? Wenn man das unbeschränkt speichern könnte, natürlich würde das gehen. Ne? Um das aber zu erreichen, müsste man eben nicht nur kurzfristig speichern können, so eine Batterie, sondern eben auch dafür sorgen, dass man im Winter, wenn eben strukturell weniger Sonne da ist, Wind wechselt ja immer, dass man auch dann genug hat. Ne? Also brauchte man so Speicher, der auch länger vorhält. Ne? Das ist ja der Grund, warum auch Wasserstoff als Speichermedium zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ne? Was für Hinderungsgründe gibt es dafür? Ja gut, also man braucht natürlich für Erneuerbare Platz. Mit der hohen Bevölkerungsdichte nicht immer so einfach. Es ist auch nicht so, dass Leute das immer möchten, dass Windräder oder Photovoltaik da ist. Ne? Aber ich hoffe und glaube auch, dass zunehmend das Bewusstsein eben da ist, dass das wichtig ist, ne? dass sich das eben entwickelt. Und dann haben wir noch zusätzlich in Deutschland das Phänomen, dass im Norden sehr viel mehr Wind erzeugt wird, als benötigt wird. Und im Süden ist es genau umgekehrt, weil wir da klassisch traditionell größere Industrieansiedlungen haben und dass das Leitungsnetz es nicht immer so ermöglicht, dass das transportiert wird unter allen Umständen. Ne? Und das ist natürlich auch noch ein Thema, das wir überwinden müssen. Ne? Und großordnungsmäßig haben wir ja die Hälfte der Menge, der Strommenge in Deutschland gerade, die aus Erneuerbaren erzeugt wird, gerade etwas mehr auch. Wesentlich mehr, das würde eben auch bedeuten, dass man eben noch wesentlich mehr Kapazität braucht und auch Leitungen bauen muss.
Also unter gewissen Voraussetzungen
durchaus. Ja, genau.
Ja. Okay, super. Kommen wir zur nächsten Frage. Da möchte Butino wissen, bleiben wir bei Gasspeichern. Wenn die Gasspeicher zu 100% in Deutschland gefüllt sind, wie lange würde das für die Stromproduktion reichen?
Oh ja, spannende Frage. Das ist natürlich auch ein bisschen theoretisch, aber auch durchaus interessant. Also ich denke mal, bei den 20 Milliarden Kubikmetern, die wir so haben an Kapazität, wenn man die komplett voll hat, schaffen wir ja dieses Jahr. Sieht ja so aus, als ob das auch funktioniert. Würde ich schätzen, so 4 Monate. Ein bisschen Erneuerbare unten drin und dann eben was darüber hinaus würde ich dann mit Gaskraftwerken erzeugen. Das ist dann bei dem durchschnittlichen Verbrauch, den wir so haben jetzt, dann 4 Monate. Da muss man aber auch berücksichtigen, dass sich das stark verändert. Der Strombedarf ist eher wachsend. Da kommen ja auch so zusätzliche Verbräuche wie Elektrofahrzeuge, wie Wärmepumpen oder so dazu. Das heißt, der Stromverbrauch wird tendenziell steigen und das ist auch gut so jetzt im Sinne der Energiewende. Auf der anderen Seite, Kohlekraftwerke gehen raus, Kernenergie ist schon raus. Ne? Das heißt, also das Bild, das ist schon stark auch in Bewegung, das Bild. Ne? Aber gerade so vielleicht ungefähr 4 Monate.
Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Kate und die möchte wissen, was sind negative Strompreise?
Negative Strompreise entstehen dann, wenn einfach so viel Strom da ist, dass den keiner will und dass die Leute bezahlt werden dafür, dass sie ihn nehmen. Ne? Das gibt Konstellationen, gerade wenn Ungleichgewichte im Netz sind, da kann das eben schon mal vorkommen. Ne? Und wenn ich dann den Strom nehmen kann, dann ist das natürlich attraktiv für mich als Verbraucher, wenn ich auch noch bezahlt werde dafür, dass ich den Strom nehme. Ne? Aber das kann vorkommen. Je mehr erneuerbare Systeme sind, desto mehr Stunden gibt es, wo das lokal auftreten kann.
Kommen wir jetzt zu einer Frage von Carlotta. Wie könnten digitale Technologien wie KI, also künstliche Intelligenz und Blockchain den Energiemarkt verändern? Kombiniert mit der Frage, wird KI auch im Handel eingesetzt?
Das sind ja erstmal zwei Themen, ne? Blockchain und KI. Und Blockchain hat insbesondere die Stärke, dass Prozesse sicher und transparent gestaltet werden können, aber gleichzeitig dezentral. Das ist also denkbar, dass dezentrale Produzenten und Verbraucher von Energie sich über Blockchain sozusagen verständigen. Ein dezentraler, meinetwegen Strommarkt entstehen kann damit. Das ist also das Prinzip. Das geht auch technisch. Hat natürlich eine Reihe von Hürden, unter anderem hoher Stromverbrauch, hoher Bedarf an Datencentern, die das dann abbilden müssen. Aber im Prinzip ist das möglich. Und da sind, glaube ich, auch die Hauptanwendungen in dem Bereich, dass man so einen dezentralen Strommarkt hat, der da entsteht. Bei der künstlichen Intelligenz ist es schon jetzt so, dass das massiv eingesetzt wird, auch im Handel, algorithmischen Handeln, Algo-Trading, besonders da von Bedeutung, wo hohe Geschwindigkeit erforderlich ist. Beispielsweise im kurzfristigen Strommarkt der Fall, auch genutzt bei langfristigen Handel, strategischem Handel, ne, um rauszufinden, wo bestimmte Konstellationen sind, ob man bestimmte Indikatoren im Markt hat, bestimmte Nachrichten, um die schnell zu verarbeiten und dann schnell eine Position zu verändern, ne, dass das den Marktgegebenheiten entspricht. Das gibt es auch schon. Ich glaube, der Energiemarkt ist noch ein bisschen davon entfernt vom Hochfrequenzhandel, wie man den auf Finanzmärkten kennt, der ja dann nur noch algorithmisch geht. Aber auf jeden Fall sind wir zunehmend in der Richtung unterwegs, dass das eine stärkere Rolle spielt.
Okay, auch bei Uniper.
Auch bei Uniper.
Okay, wunderbar. Jetzt haben wir eine Frage von einem Mittelstandsbetrieb, eine sehr berechtigte Frage. Wie kann Uniper Betrieben beim Stromsparen helfen?
Also wir haben ja Angebote. Ne? Einmal hat natürlich unser Vertrieb auch Angebote, die Kunden zu beraten, Ingenieure, die helfen können, das zu erreichen. Wir haben auch mit Uniper Market Solutions eine Einheit, die bei der effizienten Beschaffung helfen kann. Ne? Also da würde ich dann empfehlen, mit den entsprechenden Kolleginnen in Sales dann in Verbindung zu treten.
Ja, wunderbar. Und vielleicht für Sie da draußen noch interessant, auf unserer Webseite finden Sie auch diverse Informationen über grüne Produkte. Unter anderem gibt es jetzt einen PPA-Konfigurator, den Sie nutzen können. Also gehen Sie mal auf uniper.energy, um mehr herauszufinden. Kommen wir zu der Frage von Chip. Warum haben die Zinsentscheidungen der Zentralbanken immer wieder Auswirkungen auf die Energiemärkte? Vielleicht nochmal zusammenfassend.
Ja, die Fed hat ja gerade wieder in den USA die Leitzinsen gesenkt. Das hat natürlich immer eine Auswirkung auf das ökonomische Klima, auf das Wirtschaftsklima und dementsprechend dann auch auf die Nachfrage. Ne? Denn wenn Unternehmen viel produzieren, planen viel zu produzieren, verbrauchen sie auch mehr Energie. Ne? Das ist das eine, ne? Die gesamtwirtschaftliche Situation. Das andere ist, dass natürlich Investitionsentscheidungen beeinflusst werden davon, gerade in neue Technologien, dass das von den Zinsen beeinflusst wird. Wenn jetzt bei rein spekulativen Transaktionen, dass natürlich alternative Investmentmöglichkeiten eine Rolle spielen, das ist im Energiemarkt, spielt das eine etwas kleinere Rolle, ne? Aber das sind schon die Faktoren, die uns beeinflussen.
Ja, immer wieder interessant zu sehen, wie diese Hebel dann angesetzt werden und dann auch wirken. Zur nächsten Frage haben wir leider keinen Namen, aber die Frage lautet, wie funktioniert der CO2-Zertifikatshandel genau?
Der soll ja sicherstellen, dass nur eine bestimmte Maximalmenge an CO2 emittiert wird in bestimmten Sektoren, die teilnehmen. Das sind ja noch nicht, ne, werden zunehmend mehr, aber noch nicht alle. Wenn ich dort eine Tonne CO2 emittieren möchte, dann muss ich dafür ein Zertifikat haben und das muss das auch bezahlen. Der Preis ist so momentan so zwischen 60, 70 Euro pro Tonne. Wenn sozusagen die alle verkauft sind, dann handeln die Leute untereinander. Dadurch entsteht der Preis. Aber die sind halt nicht beliebig vermehrbar. Und auf die Weise ist eben sichergestellt, dass die Gesamtmenge geringer wird und auch gedeckelt wird. Funktioniert sehr gut und glaube ich auch weltweit findet das auch Nachahmer. Das ist also ein guter Weg, um die Emissionen zu managen und zu reduzieren und zu kontrollieren.
Ja, sehr interessant zu sehen, dass es jetzt mittlerweile ganz gut greift. Ich kann mich daran erinnern, als ich noch im Handel war, das ist schon ein paar Jahre her, aber da waren wir noch im einstelligen Bereich. Deshalb ist das ganz gut zu sehen. Ich glaube, im Moment bei 65 ungefähr.
Ja, genau, zwischen 60 und 70. Genau. Ja, und das muss natürlich dann auch registriert werden etc. Also da gibt es umfangreiche Prozesse, um sicherzustellen, dass das nicht irgendwie schiefläuft.
Ja, definitiv. Jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage von Roshana. Wie sind die Wetteraussichten für den Winter?
Natürlich interessant. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Fragestellerin Skiläuferin ist und deshalb fragt. Also wir haben dieses Jahr bislang keinen dominanten Blick, also dass es besonders warm oder besonders kalt wird. Der letzte Winter war ja sehr warm. Das hat ja auch bei der Versorgungslage durchaus geholfen. Es gibt momentan keine so klare Perspektive. Wir gehen davon aus, dass Perioden der Kälte sich abwechseln mit auch wärmeren Perioden, ne, und dass kein klarer Trend vorherrscht. Ne? Also von daher leider keine klare Richtungsaussage.
Also Skifahren, buchen, sollte man vielleicht noch warten.
Also ich bin selber kein Skifahrer, aber ich habe gehört, dass es eben Gebiete sind, die zunehmend das auch nicht mehr schaffen, dass die nicht mehr schneesicher sind.
Wunderbar. Gut. Kommen wir zu einer persönlichen Frage. Trifft uns beide. Was tragt ihr persönlich zu einer grüneren Zukunft bei?
Ja, das ist eine total spannende und wichtige Frage. Ich glaube, da muss man auch bescheiden sein und sehen, was man tun kann. Ich habe im Haus eine Wärmepumpe, jetzt auch schon seit über 10 Jahren, ne? Also mit Erdwärme funktioniert die, auch Solar-Photovoltaik auf dem Dach seit über 10 Jahren. Elektroauto, aber auch ein Dieselauto haben wir in der Familie, ne, so dass wir Kurzstrecken dann auch versuchen, möglichst viel elektrisch zu fahren. Persönlich fliegen wir jetzt auch nicht in Urlaub, jetzt interkontinental groß, ne, aber jetzt dienstlich natürlich muss man auch ab und zu reisen. Also da gibt's Licht und Schatten, ne? Und ich glaube, wir sollten alle sehen, was wir tun können, aber nicht irgendwie immer uns zu sehr auf die Schulter klopfen. Immer, wenn ich eine Entscheidung treffen kann, wie zum Beispiel damals für die Wärmepumpe, da auch ein bisschen in die Zukunft zu denken. Das kann man halt nur versuchen, ne? Aber es geht immer mehr. Ich glaube, es jetzt, also wir, da sich zurückzulehnen und zu sagen, das ist jetzt schon toll, ich glaube, das ist in der Regel nicht angezeigt.
Nee, das stimmt. Als ich die Frage gesehen habe, musste ich auch erstmal nachdenken, was ich so persönlich tue. Aber ich habe ähnliche Ansätze wie du und ich glaube, wir beide auch als Väter sind da auch in einer besonderen Rolle, dass wir einfach auch so ein gewisses Bewusstsein schaffen, auch für unsere Kids zu Hause.
Natürlich, auf jeden Fall.
Ich zumindest kriege auch oft Fragen bezüglich Juniper und was wir so machen und so weiter. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dieses Bewusstsein einfach zu schaffen.
Ja.
Kommen wir zur letzten Frage. Die kommt von Nathan. Welche potenziellen Auswirkungen auf die Energiemärkte hat die Wahl in den USA?
Ja, das hängt jetzt halt nicht nur von der Präsidentschaftswahl an sich ab, sondern auch vom Kräfteverhältnis in der Legislative, das heißt also im Senat und im Repräsentantenhaus, weil nur in Summe kann ein Präsident, eine Präsidentin die Politik dann auch umsetzen. Ein weiterer Faktor sind natürlich lokale Behörden, ne, die natürlich auch Entscheidungen treffen für konkrete Projekte, auch Genehmigungen geben oder Genehmigungen verweigern für zum Beispiel LNG-Projekte. Also es ist weitaus komplexer. Was oft verkürzt gesagt wird, ist, eine Trump-Regierung eher freundlich wäre für Öl- und Gasausbau und eine Harris-Administration eher nicht so. Ich glaube aber, das ist stark verkürzt und das hängt von sehr vielen anderen Faktoren ab. Ich glaube, dass in der praktischen Umsetzung dann doch vieles auch ähnlich laufen wird, egal wie die Präsidentschaftswahl ausgeht, zumindest was die Energiepolitik angeht.
Ja. Bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Auf jeden Fall.
Wir hoffen, dass wir auch zu einer der nächsten Episoden unseren Chef aus North America vielleicht mal befragen können, was so seine Meinung dazu ist. Das waren schon die Fragen. Waren gute dabei, fand ich.
Freue ich mich immer, wenn wir solche Fragen bekommen.
Ne? Ja, super. Vielen Dank für deine Zeit und für die Antworten. Ich hoffe, für Sie da draußen war es auch hilfreich. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und für Sie da draußen noch einen schönen Resttag. Bis dahin, auf Wiedersehen.